Hallo ihr Lieben, wer Bock hat auf Vogelfutter, der die kann mit dem folgenden Code 10% einsparen bei Welshofer Vogelfutter.
Der Code ist PODCAST10.
Wir bestellen beide oft und gerne bei Welshofer, weil die Bio anbieten und plastikfrei verpacken.
Und wir schreiben euch das Ganze auch nochmal hier in diesen Beschreibungstext unten unter dieser Folge. Dann könnt ihr das nochmal nachgucken und jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Folge.
Hallo Philipp!
Hallo Antonia, das klappt ja hier wie geschmiert.
Schnürchen.
Am Schnürchen. Es ist ja auch nicht, ist ja auch nicht unsere erste Folge heute.
Nein.
Nicht wahr?
Nein, nein.
Ich weiß es gar nicht, wie vielte Folge es ist. Ich weiß es wirklich nicht. Wir müssten irgendwann mal ein Jubiläum haben.
Es ist die 59. soweit ich weiß.
Ah, heute. Also noch nicht die 60. Beim 60. Ja. gebe ich einen aus.
Könnte sogar auch sein, warte. Ich kann ja mal jetzt online gucken bei Spotify, da gab es übrigens eine Anfrage von einer aufmerksamen Zuhörerin, die die, was hat die denn gesucht, die Mauersegler-Folge. Die ist da, meine Lieben, aber ja, sie ist verrutscht, weil wir durften das Lied am Ende nicht spielen, aus urheberrechtlichen Gründen.
Und dann Taylor Swift wollte uns vor Gericht sehen.
Taylor Swift ist hardcore, die hat sich ja auch mit Spotify angelegt.
Ja, die Folge fand sie ganz gut.
Die hat angerufen,
aber das mit dem Lied fand sie nicht gut. Angerufen, bei mir auf dem Festnetz hier in Brandenburg hat die angerufen. Ich war erst, dachte, was ist das denn?
Ja.
Habe mich nett mit ihr unterhalten, aber war nichts zu machen. Mussten
davor
wir
war sie in Köln zu Besuch, bei mir war sie.
Ah ja, nee. Weißt du, mit mir. Ja, hier fahren ja die Züge so schlecht. Aber,
boah, Philipp, sorry, dass ich unterbreche, aber wir haben jetzt die 60. Folge
heute. Ja, herzlichen Glückwunsch zu 60 Folgen gut zu vögeln. Uns beiden und allen, die uns zuhören.
Wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht? Und da möchte ich mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken.
Ja.
Wirklich, 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 wirklich. Man kriegt ja auch über verschiedene Kanäle, kriegen wir ja manchmal sogar Briefe, E-Mails, wir kriegen manchmal Nachrichten bei Instagram und wo auch immer man uns ausfindig macht. Und da sind einige dabei, von denen ich das genau weiß, dass sie wirklich seit Folge 1 mit uns diesen Weg gehen. Und da möchte ich mich jetzt in aller Form mal bedanken und auch natürlich bei allen, die ganz neu den Weg zu uns gefunden haben. Vielen Dank. Es ist nach wie vor ein großer Spaß und ich finde es total irre, dass wir 60 Folgen. Ich meine, es gibt ja auch in Deutschland, glaube ich, 250 regelmäßige Brutvögel. Die haben wir bald alle. Naja.
Ich will mich auch bedanken und schließe mich an und bin ganz gerührt oft von den ganzen lieben Messages und auch Feedback, was wir bekommen. Sei es jetzt im Freundeskreis, da bin ich glücklich, aber ich bin natürlich auch glücklich, dass wir Menschen erreichen, die wir nicht kennen und die auch viele, muss ich wirklich sagen, was ich immer wieder super, super schön finde, das ganze Hobby neu angehen, ne?
Und voll. Und apropos Freundeskreis, ich habe ja tatsächlich, glaube ich, nicht so viele, die das hören in meinem Freundeskreis. Die haben alle damit angefangen, aber dann irgendwann haben die wahrscheinlich gedacht, komm, das erzählt ja uns auch im echten Leben alles, da muss ich jetzt nicht hier. Deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle mal die grüßen, die wirklich ganz treu dabei sind. Und es können mir ja jetzt mal alle meine Freunde schreiben, die das hier hören. Mal gucken, wer den Podcast noch so hört. So,
das mache ich jetzt auch schon mal vor. Und dann richtig Stress und beim nächsten Mal. Leider haben wir keine Freunde mehr. Wir haben nämlich allen gesagt.
Von einer Freundin weiß ich es ganz genau. Und die, das ist eigentlich auch ganz witzig, wünscht sich aus vollstem Herzen eine Vogelart. Und ich sage immer, nein, das geht nicht. Machen wir nicht.
Hä, wieso? Was denn?
Naja, können wir natürlich machen. Die wünscht sich den Pfau.
Ach, wie süß. Wieso? Das kann man doch machen.
Ja, eigentlich kann man das mal machen.
Eigentlich sehr interessant.
Der Pfau ist super und der ist ja in Indien, ist er ja ganz normal ein wilder Vogel, so wie hier, keine Ahnung,
das so wie Rebhuhn. Die hängen da ab auf den Bäumen, wie hier die Blaumeisen.
Ja, so ungefähr so, am Knödel. Und nee, aber eigentlich ist es natürlich ein super Vogel. Also,
ja, total. Können wir mal reinnehmen.
Doro, schönen Gruß an Doro. Wir machen den Liebe V. Grüße. Wir machen den Liebe. V.
Ja, finde ich auch. Ich bin dafür, Doro, machen wir.
Kommt in die Dose. So.
Ist in der Dose.
Also, danke an alle, die dabei sind, diesen Weg mit uns gehen. Und was ich übrigens auch schön finde, neben dem Punkt, den du gesagt hast, dass immer mehr Leute auch wirklich rausgehen und das dem Hobby frönen und die Vögelchen ganz neu entdecken und die Welt anders wahrnehmen da draußen, was unser Ziel ist, gibt es auch einige, die immer wieder sagen, dass wir durch die Art, wie wir diesen Podcast machen, sie auch begleiten in dunklen Zeiten. Und das finde ich immer ganz, da bin ich immer wirklich bewegt, weil ich, weil man einfach merkt, wie wichtig auch so eine Gemeinschaft ist und wie Vögel, das sind ja nicht wir beide, klar sind das wir beide, aber am Ende sind es ja auch die Vögel als Thema und als Lebewesen, die das besonders gut können, die also Menschen verbinden können. Und das finde ich auch wahnsinnig schön, wie man also nicht alleine zu Hause sitzen muss und ein Buch lesen muss, ein Vogelbuch meinetwegen, sondern man kann auch wirklich sagen, komm, wir gehen mal zu dritt in den Wald oder so. Und das finde ich richtig, richtig schön.
Ja, und auch genau wie du sagst im Kleinen, und das waren nicht wenige, die uns geschrieben haben, gesagt haben, sie hätten eine dunkle Zeit gehabt, und mir ging es ja auch so, dass ich manchmal, haben wir ja auch darüber gesprochen, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich dann lausche und auch in kurzen Momenten mich einfach wieder so ein bisschen ablenke und erfreue und so. Und das ist ja der tiefere und ja übergelagerte Sinn dieser ganzen Sache. Was heißt Sinn? Aber das Erfreuliche und das Schöne, dass es immer da ist und niederschwellig einen begleitet sozusagen. Ja. Und das ist wirklich, wirklich schön. Und ich bin auch super dankbar.
Und ja, du, sag du.
Ich habe nichts mehr zu sagen. Du darfst jetzt sagen, tschüss. Was du sagen willst.
Auf Wiederhören.
Marat
Ehrt. Ja, war eine schöne Folge. Nein, und das kann man zwar auch gut alleine, will ich damit sagen. Und ich habe ja auch früher, als ich fing an als Kind bei mir die Vogelliebe und als Jugendlicher und so, dachte ich, das ist absolut nerdig und eine Nische und so weiter. Das geht alles alleine. Aber, und da sind wir wieder beim Podcast, es ist schon ein schönes Gefühl zu wissen, dass auch andere Menschen das so sehen. Und das macht uns alle aus und das macht uns stark. Und am Ende können wir vielleicht sogar ein ganz bisschen was bewegen für die Vögel, die wir so lieben, damit sie auch noch ganz, ganz lange auf dieser Erde für uns singen. Oder?
Amen! Amen!
Amen! Oder auch nicht singen, denn wir lieben alle Vögel, auch die, die nicht singen. So, ja, genau. Hast du heute schon einen Vogel, ich frag mal anders, gehört? Wo wir mal beim Thema sind.
Singen. Ja, ich habe gehört und auch gesehen.
Ah, ja.
Mein erster Vogel heute war eine kleine Blaumeise.
Ach,
meine
Hallöchen.
Kleine, liebste, feinste, süßeste, kleinste, ach, das hatte ich schon, Blaumeise. Sie hat hier gesessen, ich bin bei meinem Freund gerade am Futterspender mit ihrer kleinen blauen zotteligen Haube da oben, also keine Haube, aber sie hatte so Federchen, die oben so ein bisschen, sie sah so ein bisschen verwegen aus und hat da gegessen, und mir ist wieder aufgefallen, wie man, ja gut, es ist leider wiederkehrend, aber wie klein und fein man sein kann.
Ja,
und dann möchte ich noch eine andere Beobachtung kurz teilen, weil dann kam eine Heckenbraunelle angeflogen, die ja meine geheimen Liebsten sind. Ich liebe Heckenbraunellen. Ist auch ein Vogel, der in letzter Zeit sehr nah an mein Herz gewachsen ist. Und die kam dann angeflogen. Da ist mir aufgefallen, dass die Heckenbraunelle bedeutend größer als eine Blaumeise ist.
Ah, interessant.
Habe ich so in dem Vergleich, das heißt bedeutend, aber größer. Ich hätte sonst immer gesagt, Blaumeise, Heckenbraunelle gleich. Nee, die war schon wirklich größer. Die ist eher wie ein Stieglitz dann, würde ich sagen, von der Körpergröße.
Ist ja oft auch die Art und Weise, also der Jizz, wie sie sich gibt und bewegt. Ne? Das ist mir zum Beispiel beim Wiederhopf aufgefallen, der ja hier in meinen Breiten inzwischen, ich habe ja so ein Wiederhopf-Auge bekommen, der ist ja hier wirklich jetzt häufiger geworden. Ich sehe sie häufiger. Es ist ja wunderschön. Aber das Interessante ist, auch wenn man den Wiedehopf mal ein bisschen länger beobachtet, der ist eigentlich zum Beispiel auch nicht so groß. Aber die Leute denken immer, der ist so wie eine Ringeltaube oder so.
Ja, genau.
Der ist eigentlich wie eine Amsel. Ein bisschen größer als eine Amsel. Aber der hat eben unglaublich lange Flügel und diesen plumpen Schmetterlingsflug. Und man sieht ihn auch wirklich 90% im Flug, weil er sehr scheu ist. Mhm. Und dann fliegt er so weg und dann denkt man, das ist ein Eichelhäher oder eine Elster. Also das ist schon zu verwechseln. Dabei ist er viel kleiner. Mhm. Also es kommt manchmal auch auf die Art und Weise an, wie die sich so geben. So.
Ja, und ich glaube auch die Federn beim Wiedehopf zum Beispiel oben am Kopf, die vergrößern den Vogel natürlich.
Ja, klar.
Ne?
Ja, auf jeden
und
Fall.
Und hinten die Feder am Schwanz und... Ja. Ja, stimmt. Das ist auch ein Vogel, der eigentlich größer scheint. Oder auf jeden Fall, wenn man sich ihn ausmalt. So. Mhm,
ja, genau.
Ja.
Und das mit der Meise ist ganz schön. War es eine junge Meise oder eine ausgewachsene? Weil ich habe gerade wieder so Trupps unterwegs.
Ja.
So Familien.
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich das auch gefragt, weil sie wirklich klein und fein war. es könnte ein Jungvogel gewesen sein. Die Farben waren auch nicht so stark, aber dann dachte ich, naja gut, die kommen jetzt auch langsam in die Zeit, wo sie dann nicht mehr so stark die Farben tragen. Ich weiß es nicht. Es ist mir auf jeden Fall, also sie hatte auf jeden Fall blau und alles ausgeprägt, jetzt nicht wie eine Jungmeise, aber sie war sehr klein. Es kann sein, vielleicht,
ich weiß es nicht. Ich habe aber auch neulich eine Blaumeise gesehen, die aus erster Generation dieses Jahres stammt, die sozusagen schon den Schwanz lang hat wie die alten und eigentlich die Proportionen wie die alten, aber noch so ein bisschen, das Gelb ist noch so ein bisschen oliver. Also daran sieht man dann schon, dass sie noch also quasi aus der ersten Brut in diesem Jahr ist, aber sich schon verhalten hat wie eine große, aber dann hat sie den Schnabel aufgemacht und das war dann wieder so ein etwas jugendlicheres dieses Meckern, wo man noch denkt, die will vielleicht doch noch was von der Mutter.
Ja.
Keine Ahnung.
Das kann sein, dass es ein junger Vogel war und vielleicht sogar noch kleiner als sonst die Blaumeise. Weil ich war auch überrascht, wie gesagt, von dem großen Unterschied.
Als ich heute in den Garten ging in den Garten und habe mir überlegt, was sehe ich denn hier eigentlich? Was mache ich denn hier eigentlich, wenn Antonia mich fragt, was ist der Morgenreport? Was geht eigentlich ab? Und dann saß ich so auf der Bank und in dem Moment flog eine Kolkrabenfamilie über mir her.
Ah, wow. Okay,
auch
das
schön.
Ist wirklich toll.
Ja, ist jetzt, also um mal hier Kontrast zu klein und fein und rein zu machen. Mhm. Die sind natürlich sehr majestätisch, hoch oben am blauen Sommerhimmel. Aber man hörte sie erst und die haben ja dieses wahnsinnig sonore, das ist ja fast so ein Oh, das habe ich sehr gut gemacht. Wenn ich nochmal in eine Talkshow eingeladen werden sollte, mache ich nicht die Ringeltaube.
Nee, ich liebe, wie du dich selber, wie du das machst.
Ja.
Und ohne Pause direkt sagst, oh, das habe ich sehr gut gemacht.
Ich
das ist gut.
Gebe dir keine Chance.
Ja, ist süß.
Was Gegenteiliges zu sagen.
Ja, nee, super.
Also das nächste Mal mache ich nicht. Und dann.
Ja.
Sondern. Dann mache ich vielleicht. So, das machen die ja so sehr sonor und das ist auch wirklich schön, dieses Krähen von irgendwelchen Krähen, das kackt dagegen natürlich ab. Es ist schon wirklich sehr beeindruckend und dann sind es ja sehr große Vögel und was ich daran liebe, ist, dass sie ja sehr fürsorglich sind, das haben wir ja auch schon in der Rabenfolge besprochen. Und die fliegen jetzt eigentlich ähnlich wie die Meisen, fliegen die als Familie umher, nur dass das natürlich viel größere Vögel sind und oben am Himmel und dahinter flogen dann zwei Jungvögel, die noch so ein bisschen mehr so machen. Das war sehr niedlich.
Schön.
Und man sah richtig, wie die Eltern da so davor fliehen und denken, komm, hau ab, reicht jetzt langsam.
Es ist jetzt genug.
Es ist jetzt genug, es ist jetzt Anfang Juli, jetzt komm, klar. Genau, das wollte ich erzählen, das war sehr schön, weil das wieder so ein Moment war, wo man im Garten sitzt und sich umguckt und guckt, was fliegt denn hier, was flattert denn hier und dann eigentlich wurde ich von diesem Geräusch dazu animiert, in den Himmel zu gucken und das können ja Vögel auch besonders gut, dass sie auf einmal einen überraschen und dann ist man auf einmal in einer ganz anderen Situation und das hat mich auch sehr gefreut.
Ja, und das sind ja auch Vögel, die ich ja zum Beispiel gar nicht sehe.
Ja.
Hier in den Breiten, da würde ich mich, wenn ich dich mal besuche, das machen wir ja bald, da freue ich mich, wenn ich die mal sehen kann. Ich mag nämlich Raben sehr, sehr gerne.
Ja, also ich muss dazu sagen, überm Hof, also überm Garten, überm Dorf sind das Zufallsbegegnungen, die fliegen in hoher Höhe so drüber zum nächsten Wald oder so, aber sie sind schon präsent, also auch auf den Feldern und so weiter. Das ist schon eine Art, die man hier sieht. Und immer wieder, wenn ich sie sehe und dann sitzt da eine Nebelkrähe daneben, dann denke ich, was bist du für ein kleiner Pimpf, du kleine Nebelkrähe. Also es ist sehr, wirklich sehr, sehr beeindruckend, sind sehr schöne Vögel. Aber über die freue ich mich dann wieder im Winter. Jetzt möchte ich mich noch ein bisschen über die freuen, die noch gerade so hier sind, so der Pirol und die ganzen Grasmücken. Und die sind alle noch hier, aber sie sind alle, also der Pirol hat heute Morgen wieder kurz geflötet, aber ich sag mal, etwas liederlich. Also er ist schon mit einem Bein, ist er schon auf der Abreise. Mhm. Der gibt auch nicht mehr so richtig Gas. Aber er ist noch da. Und die,
Wann fährt er denn?
Wann fährt er denn?
Wann fliegt er denn?
Ja,
dann nimmt er die Maschine.
Mit dem 49-Euro-Ticket fährt der. Die Literatur sagt tatsächlich Mitte Juli können die ersten schon abhauen. Das hängt natürlich davon ab, wie die Brut so verlaufen ist. Mhm. Aber Ende Juli ist schon so. Also Anfang August. Er gehört wirklich, das haben wir schon tausendmal gesagt, aber er gehört zu den ausgesprochenen Sommervögeln, die wirklich nur diese kurzen, sehr warmen Monate hier sind, interessanterweise nicht mehr im August, wobei wir ja da sagen, da ist es auch warm.
Die einem früh das Herz brechen.
Ja, die brechen einem wirklich das Herz. Das
habe ich auch schön gesagt, finde ich.
Jetzt hast du wirklich schön gesagt. Das ist ja die Krux bei der Vogelliebe. Wenn man noch nicht ganz so viel Ahnung hat, dann denkt man ja immer, der Sommer und der Frühling, alles ist voll mit Vögelchen und so weiter. Wenn man ein bisschen Ahnung hat und ein bisschen das Gespür dafür entwickelt und so wie ich jetzt auch mit so einem Garten auf dem Land und so, dann merkt man schon, okay, da gibt es schon Veränderungen, die jetzt langsam einsetzen. Mhm. Aber gleichzeitig haben die Mehlschwalben bei mir gerade alle Junge und zwar die erste Brut und das geht voll ab. Also es ist überhaupt nicht irgendwie so, dass das gerade schon alle abhauen, um Gottes Willen.
Ja, genau.
Deswegen wollen wir da mal den Ball flach halten, den sogenannten.
Ja. Ja. So. Ja, lass uns doch mal über den heutigen Wasseramselvogel sprechen.
Den Wasseramselvogel.
Den Wasseramselvogel, der ja eigentlich in vielerlei Hinsicht so wie so eine wie sagt man das? Ein
ich weiß überhaupt nicht, was du sagen möchtest.
Ja, in vielerlei Hinsicht. Etwas Neues bietet.
Ja.
Zum einen hast du ihn noch nicht gesehen, was ja wirklich bei fast allen Vögeln oder allen, die wir bis jetzt hatten, nicht der Fall ist. Hm. Und zum Zweiten ist es ein Vogel, der im Wasser oder beim Wasser lebt, was wir ja auch nicht so oft hatten. Wir hatten die Stockente schon, nicht?
Ja, wir hatten noch den Eisvogel und wir hatten noch den Graureiher und wir hatten so ein paar Vögel, aber es ist der einzige Singvogel übrigens, der schwimmen und tauchen kann. Ja. Das finde ich ganz besonders, da reden wir gleich noch ausgiebig drüber. Mm. Und einmal, um die Community hier ins Boot zu holen, die Wasseramsel ist einer der meist gewünschten Vögel gewesen.
Ich kann es verstehen.
Es ist sehr interessant.
Ich möchte meinen ersten Eindruck dieses Vogels kurz erzählen, weil ich habe ihn schon mal gesehen. Ich hatte das Glück, in Bulgarien waren wir... Das war in Rumänien und wir waren auf der Recherchereise, mein Freund war auch dabei und natürlich das Team, was du ja auch kennst, und waren unterwegs und waren an einem Fluss und liefen da rum und auf einmal sah ich einen Vogel mit meinen Augen und spähte und habe gesagt, Schluss, aus, alles, Ruhe, und alle waren ganz aufgeregt und wir hatten Angst, dass der Vogel wegfliegt, tat er aber nicht. Er ist stoisch, wie eine Taube, wie ich das hier in Köln kenne, auf seinem Steinchen sitzen geblieben und wir konnten uns in aller Ruhe nähern, sind dann langsam zum Ufer runter und haben die Wasseramsel gedreht, wie sie auf diesem Stein saß.
Gedreht. Ihr habt sie von links nach rechts gedreht.
Wir haben sie gedreht und gesetzt, so wie wir es für richtig halten.
Sie sollte lieber flussaufwärts gucken.
Richtig, wir Deswegen haben gesagt, dreh dich du, Alter. Nein, wir haben sie dann sozusagen aufgenommen mit unserer Kamera und sie saß da und war ein dickes Knäuel. Ja, nee, wirklich, es war so süß. Und dann knickste sie und da kommen wir bestimmt gleich zu dieses typische... Im Englischen sagt man Dippen. Heißt im Englischen übrigens Dipper, der Vogel,
super Name,
was ich
super
mega
Name.
Geil finde.
Ja, ich auch.
Und dann knickste sie immer so und guckte. Also es ist ein extrem süßer und hübscher Vogel.
Ja.
Deshalb kann ich total verstehen, dass er gewünscht wird. Und auch ein Vogel, der sich nicht so leicht abschrecken lässt vom Mensch. Ja. Auf jeden Fall in meiner Erfahrung.
Und deswegen auch, danke für diese wunderbare Geschichte. Ich kann es mir ganz genau vorstellen, weil ich ja auch viel mit dir und euch unterwegs war schon und die Situation. Deswegen glaube ich auch viel gewünscht, weil, oder anders gesagt, es ist ein Vogel, der in vielen Tierfilmen vorkommt. Also auch in deutschen Breiten, in Euro, also irgendwie so ganz Tierfilm über den Harz oder über den Odenwald oder weißt du, so die Eifel, weil sie sich gut filmen lässt. Sie hat also eine geringe Flucht, eine hohe Fluchtdistanz heißt es dann, glaube ich, so wie manche Arten haben das einfach, finde ich super spannend. Bei mir sind das die Haubenlerchen, die laufen vor mir auf dem Feldweg lang und ich habe das Gefühl, ich kann die anfassen.
Crazy.
Und ja, und ich, das weiß ich überhaupt nicht, warum das so ist. Ist echt spannend. Vielleicht fühlt sie sich auf ihrem Steinchen auch einfach extrem sicher, ne? Ist sie ja auch. Umgeben von einem rauschenden Bach. Und deswegen, und natürlich, weil sie, ja, ich glaube, als Fotomotiv super beliebt ist. Also wenn man, wir kriegen schön. Ja auch viele Fotos bei Instagram zugeschickt und wenn man sich mal so Hobby VogelfotografInnen anguckt oder auch allgemein bei Instagram so ein bisschen so Naturgedöns folgt, dann ist das ein beliebtes Motiv. Natürlich, weil man gut nah rankommt und weil natürlich dieses Wasser immer ein schönes Motiv ist. Wenn der Vogel auf einem Stein sitzt und ringsherum plätschert ist und spritzt, dann entstehen natürlich. Ganz tolle Aufnahmen.
Und ja, das und auch mal was anderes als das, ich sag mal, am Futterhäuschen oder im Grün. Du hast einfach mal eine andere Stimmung. Ne?
Ja, und trotzdem diese Anmutung von einem klassischen Singvogel. Ne? Also es ist ja für mich eine Mischung aus Amsel und Zaunkönig. Vom Style her. So.
Ja, also totaler kurzes Singvogel. Und mit diesem schönen weißen Lätzchen, das ist wirklich ein sehr schönen Anzug. Und diese schwarzen Augen, super schön anzuguckender Vogel.
Die ganze Erscheinung diese ist ja auch einmalig, weil dieses weiße, klare Lätzchen oder fast Latz ist ja groß. Und dann dieses kastanienbraune, diese Oberseite, die übergeht in so einen Steingrau. Und da kommt man eigentlich wieder, was so faszinierend ist dazu, wie dieser Vogel, wenn du ihn jetzt in einem Käfig betrachten würdest oder in der Vitrine, würdest du sagen, wieso sieht der denn so aus? Aber setz ihn mal auf einen Bergbach, Fluss, auf einen Stein. Da hast du ja dieses Weiß vom Wasser, wenn das so ein bisschen schäumt. Du hast diese Steine. Ich finde das total krass, wie sich das auch einfach passt, oder?
Ja, es ist total, wie du sagst, es ist eben auch wieder so ein Vogel, der den übersiehst du ja eigentlich, außer du bist wirklich am Gucken, ne? Weil er dann durch diese, meistens sind die Steine ja trocken oben und so ein bisschen heller und dann sitzt er da drauf und du siehst den kaum. Ne? Und er fliegt ja auch so ganz flach am Wasser zum nächsten Steinchen, nie groß, sondern immer nur so kleine Strecken zum nächsten Steinchen und weiter und so. Und ich glaube auch, warum Leute ihn gern fotografieren, ist auch, es macht natürlich Spaß, du sitzt am Wasser und er bleibt, wie gesagt, länger an einer Stelle. Es ist kein Vogel, der jetzt nur rumfliegt, sondern der bleibt wirklich länger auf so einem Steinchen sitzen. Ja. Und natürlich sieht man den dann auch tauchen und schwimmen und das ist natürlich super. Also sowas zu sehen bei so einem Singvogel mit so einem spitzen, kleinen, süßen Schnabel. Total, kann ich total verstehen. Ich war auch total fasziniert und ich glaube, der Vogel dachte, genau, es gibt doch diese Witze, wir beobachten Vögel, beobachten sie uns, ne? Wahrscheinlich beobachten sie. Und genauso haben wir uns gefühlt, der saß da, guckte uns an und hat wahrscheinlich gedacht, was machen die im Wasser hier? Weißt du, wir sind dann da reingerobbt wie so Deppen. ich werde das auch posten. Das ist ja in dem Film, dass wir das mal vielleicht irgendwie spreaden können. Das war
sowieso fragen uns manchmal Leute nach unseren Filmen und ich meine, diese beiden Filme jetzt, die gerade bei Arte liefen, sind in der Mediathek, das kann man ruhig mal sagen.
Ja.
Da geht es zwar um Züge, um alte Züge in Bulgarien und in Rumänien, aber Antonia und ich können ja nicht anders. In Rumänien war ich gar nicht dabei, aber Bulgarien, natürlich geht es auch immer um Natur und das Schöne an so alten Bahnstrecken ist ja auch, dass die mit so einer Gemütlichkeit durch die Natur fahren, anders als die sechsspurige Autobahn. Deswegen machen wir auch lieber Filme über solche Züge als über sechsspurige Autobahn. So. Und,
und ja. Auch hat noch andere Gründe, aber ja. Vielleicht, weil du es jetzt angesprochen hast, und dann müssen die Leute nicht nochmal uns schreiben. Die Filme heißen Alte Züge in Osteuropa und der Bulgarien-Film heißt Die höchste Schmalspur bei Bulgariens und der rumänische Film heißt Die älteste Schmalspurbahn, glaube ich.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Sind es beide Schmalspurbahnen?
Geil bin ich echt. Naja, gut, wir schreiben es mal auf. Warte mal.
Ja, ich kann ja auch mal hier kurz...
Rumäniens älteste...
Scheiße. Der Film ist wirklich von Antonia. Also der Bulgarien-Film
älteste
heißt...
Älteste Gebirgsbahn.
Genau, und Bulgariens letzte Schmalspurbahn.
Spurbahn, so. Genau. Und sehr das sind wirklich Filme. Beides, Philipp war ja in Bulgarien auch dabei, wirklich tolle Filme geworden. Und 80% ist Natur, also ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass ihr da mit Zügen konfrontiert werdet die ganze Zeit. Super. Aber da sieht man natürlich dann auch durch diese Dreharbeiten haben wir eben das große Glück, dann auch manchmal Tiere zu sehen, ja. Die wir hier, ich in Köln auf jeden Fall nicht sehe.
Ja.
Und da bin ich immer super dankbar.
Und warum dieser Vogel in Rumänien und auch in Bulgarien rumspringt und auch warum ich ihn noch nicht gesehen habe, liegt übrigens daran, da komme ich jetzt einfach mal zu, dass die Wasseramsel eben eine absolute Spezialistin ist. Die braucht einfach fließende Gebirgsbäche. Und die nimmt auch keinen Kanal im Flachland. Im Winter geht sie auch ins Flachland, da hat man mal eine Chance, eine Chance tatsächlich. Aber da, wo sie brütet, zur Brutzeit, braucht sie diese typischen sprudelnden Bergbäche. Und die sollten auch mindestens ungefähr 2 Meter breit sein, habe ich nachgelesen. So, und da kann man sich ja mal an einer Hand abzählen, dass es das natürlich nicht überall gibt. Und bei mir hier in Brandenburg schon mal gar nicht. Also wir haben hier keine Berge. Allerdings, und da gibt es ein ganz, ganz tolles Projekt vom NABU in Berlin und das haben die auch in Verbindung mit dem Naturkundemuseum gemacht. Die Panke, das ist ein kleinerer Fluss in Berlin, die durch Pankow fließt, wie man sich vielleicht denken kann, und durch ein Wedding und so weiter. Dort sind im Winter oft Wasseramseln und die Panke wird jetzt mit einem Riesenprojekt renaturiert an einigen Stellen. Die ist ja mitten in der Stadt wie so ein Kanal. Das haben wir ja oft, ein Riesenproblem, dass Flüsse in Städten im Zuge der, wie soll man das sagen, als Autos halt modern wurden, 60er, 70er Jahre, wurden die ja alle zubetoniert. Ganz viele Flüsse.
Das ist ja auch das Schlimme, die
Betonung. Auch kleine Flüsse. Ja, ich komme ja gebürtig aus der Nähe von Osnabrück. Ich bin in Osnabrück zur Schule gegangen. Da fließt die Hase, wie das Tier, aber die Hase. Und die ist eigentlich ein wunderschöner Fluss. Aber zu meiner Zeit in Osnabrück, in der Innenstadt, war dieser Fluss nicht da. Der ist unterirdisch wie ein Kanal in den 50er, 60er Jahren einfach mal abgetaucht, damit man da schön mit dem Auto fahren kann. So. Ja. Ist das nicht krass? Und inzwischen, inzwischen reißt man sowas wieder auf, zum Glück. Und um den Bogen kurz zu spannen, die Panke, da wurden jetzt auch Nisthilfen aufgehängt, weil man sich eben da erhofft, dass die Wasseramsel langfristig da auch bleiben kann, weil wenn diese kleinen Bäche und Flüsse renaturiert werden, dann sind eben auch die ganzen Köcherfliegen und diese ganzen Larven, die dann da an den Steinchen wohnen, die Hauptnahrungsquelle sind der Wasseramsel, die sind dann eben auch wieder da. So. Mhm.
Ja, es ist ein wirklich Riesenthema und da könnte man einen eigenen Film, mehrere Filme drüber machen, was das Problem Begradigung, also was das Problem an Begradigung ist und was das gebracht hat und was das für Nachteile bringt, wie Hochwasser. Hier in der Eifel haben wir das als dieser Starkregen war, ich glaube, das war 20 oder 21.
Vor 2 Jahren war das.
Genau, das war ja, das ist genau deswegen, weil die A einfach auch so begradigt wurde, dass hier alles am Arsch war. Ja. Ganze Ökosysteme, die wir kaputt machen, Moore, Feuchtgebiete gibt es fast gar nicht mehr. Und man merkt, dass auch die Wissenschaft, natürlich auch die Länder gemerkt haben, oh Gott, wir müssen was tun. Und es ist so viel Renaturierung im Gange, die auch so viel Geld kostet, so viel Zeit, aber natürlich richtig ist. Aber da sieht man wieder dran, wie man sich verfahren kann sozusagen oder wie man eigentlich alles kaputt machen, um im Nachhinein zu merken, scheiße, wir haben eigentlich überhaupt nichts gewonnen. Und das Problem ist, dass diese Begradigung aber, das ist ja das Schlimme, dass sowas, wir haben das alle durchgemacht hier in Deutschland und haben die Fehler gemacht und auch mit der Landwirtschaft, wir reden ja oft drüber, was hier passiert und so. Und jetzt fängt es langsam an, dass die Leute merken, okay, wir müssen was tun, wir müssen das wieder revidieren und so. Und dann schaut man sich um und guckt irgendwo hin, wo eben, ich sag jetzt mal Brasilien oder wo auch immer, wo der Amazonas läuft und so, und dann wird da begradigt und so. Ja. Und die machen genau die gleichen Fehler, anstatt sich da mal irgendwie auszutauschen und zu lernen.
Ja.
Ist wirklich super traurig.
Ja, es geht um kurzfristigen Profit. Das ist in der Geschichte der Menschheit immer so gewesen. Und Nachhaltigkeit haben wir bei der letzten Folge, bin ich ja durchgedreht. Aber ja,
es ist eben. Nee, bist du eben, nicht durchgedreht. Ich fand das schön. Okay. Ich fand es gut, dass du da deinen Gefühlen freien Lauf
Danke. Umso wichtiger ist es zum Beispiel auch, als wir in Albanien waren, da gibt es ja die letzten richtigen wilden Flüsse Europas. Hm. Und das ist ja vielen gar nicht bewusst. Es gibt wilde Flüsse eigentlich gar nicht mehr.
Nein.
Und die Wasseramsel, die mag ja auch Bäche. Ne? Es gibt schon noch so Gebirgsbäche, die sind dann schon wilder, weil du eben, die sind ja nicht schiffbar und so. Die werden, also weil sie klein sind. Da gibt es schon noch einige Sachen, aber Flüsse, wo eben dann auch natürlich viel größere Ökosysteme dranhängen, also Fische und so weiter, da gibt es einfach keine wilden Flüsse mehr in Europa. Und die letzten, ich glaube, die Fjosa hieß sie, ne?
Ja,
war in Albanien.
Mhm. Und das wurde geschützt wirklich, jetzt.
Genau, und da möchte ich einfach nur nochmal sagen, dass eben solche oder Umweltorganisationen in diesen Ländern, die so eine Lobby gegen sich haben, die kann man nicht genug wertschätzen. Also dass da wirklich Biologen, Biologinnen und so weiter da sind und sagen, wir müssen diesen wilden Fluss schützen, das ist so, so wunderbar. Und man kann es eben auch manchmal verstehen, dass Leute sagen, nee, ich muss da jetzt begradigen oder bebauen und so weiter. Deswegen ziehe ich meinen Hut vor allen, die in so Regionen, auch im Amazonas, in Brasilien, die da irgendwie Umweltschutz machen. Das ist wirklich nicht einfach, glaube ich.
Absolut nicht. Ich glaube, die haben auch über fast 15 Jahre dafür gekämpft. Ne? Das war ein Riesending. Und ich bin auch, also ich weiß noch, als wir da waren vor 5 Jahren, da haben die Kollegen gesagt, mit denen wir unterwegs waren, haben gesagt, das wird nichts, die werden da machen, was sie wollen am Ende, die Regierung. Umso toller, dass sie das geschafft haben. Und es gibt auch, glaube ich, einen ganz guten Film, könnt ihr euch auch mal googeln über Fjosa. Wir haben da auch gedreht und waren ein bisschen erschrocken über den Müll. Aber das insgesamt ist das ein, ist der letzte wilde Fluss, hast du recht. Stimmt,
ist krass. Ja, genau. Mhm. Und die Wasseramsel ist eben zum Glück auch mit kleineren Flüsslein zufrieden. Und davon gibt es eben die meisten, die so wild sprudeln in den Bergen. Und deswegen allerdings, da habe ich gelesen, ist sie recht ortstreu. Also ich glaube, wenn jemand ein Wasseramselrevier kennt oder hat, dann kann man sie da auch antreffen, wenn sich nicht die Wasserqualität oder so ändert. Und das wiederum ist ja ganz schön. Und übrigens auch in NRW und im dicht besiedelten Westen gibt es sie. Und ich habe sogar gelesen, es gibt auch wirklich viele, weil sie nicht so scheu ist, das bestätigt deine Beobachtung. Es gibt sogar Bruten in Städten. Also die haben.
Habe ich auch gelesen, ja.
Die nehmen, also ich habe das jetzt von Ulm gesehen und die nehmen tatsächlich auch Nistkästen an. Große Nistkästen, die bauen irre große Nester, also so wie ein Zaunkönig, so Kugeln, aber irgendwie mit so einem halben Meter Durchmesser, völlig verrückt. Und diese Kästen nehmen die auch an, unter Brücken dann sozusagen. Und man sagt, dass sie Kulturfolgerin geworden ist früher im Mittelalter, als es überall Mühlen gab. Finde ich ganz, ganz schön. Ich finde so schön die Vorstellung, dass diese Vogelarten einfach schon so im Mittelalter da waren.
Ja,
und dass die uns so angeguckt haben und dachten, guck mal hier mit den 3 Zähnen noch und mit dem Saum immer im Schlamm. Wie sehen die Menschen aus? Und jetzt sind sie immer noch da. Ich finde das manchmal so bewegend.
Und weißt, wir was kommen ich meine? Mit unserer Kamera da an und stellen uns auf. Ne? Ja, absolut. Sehe ich genau.
Ich finde das so bewegend. Also auch, und was ich letztens nochmal dachte, ey, im Mittelalter so als Beispiel, was das für eine Ruhe war und wie viel Platz da für die Vögel war, ne?
Ja,
das finde ich nicht, so. Ja,
das war ein ganz anderes. Ich denke auch manchmal, ich wäre so gerne nochmal vor 120, nee, ich sag mal 200 Jahren würde ich gern rumlaufen. Was meinst du,
wie laut das da war? Aber auch nur in einer, ich sag das auch manchmal zu Leuten, Oder auch zu meinem Mann, und der sagt dann immer, ja, aber du willst vor 300 Jahren auch nur rumgelaufen sein in einer bestimmten Schicht der Gesellschaft.
Na klar, natürlich.
Also sorry, natürlich. Ich wäre wahrscheinlich schon tot und hätte keine Zähne mehr oder
absolut,
so.
Absolut, absolut. Nein, klar.
Deswegen, und dann sitze ich da und sage, ja, aber Papa, wie aber Ampel, guck mal, wie schön. Naja, genau. Ich glaube, da hat man dann auch andere Sorgen.
Also das Nest kann ich auch jedem nur empfehlen, sich mal anzugucken. Das ist ja unglaublich süß. Und auch wenn die Kleinen da drin sitzen und mit ihren großen Schnäbelchen rausgucken und die öffnen, die haben so ganz orange Schnäbelchen, ganz, ganz süß. Es sieht wirklich gut aus. Aber ich glaube, es ist natürlich für die Wasseramsel durch das Moos und durch ihren Habitat auch vielleicht ein bisschen ist sie schneller als andere Vögel, das zu sammeln, um so ein Nest, dieses Volumen zu geben.
Ja, weißt oder es brauchte, ja, weiß ich, oder es brauchte auch früher traditionell mehr Halt, also zwischen so einer Uferbefestigung oder Steinen oder so, ne, als es noch keine Nistkästen gab von irgendwelchen Leuten wie uns sozusagen, die Naturschutzprojekte machen. Da braucht es natürlich an so einem Bach, ich reime mir das nur zurecht, aber natürlich irgendwie auch Halt. Also du musst es irgendwie befestigen. Und dann ist natürlich, ist ja auch bei Störchen oder bei Seeadlern oder so, dass die auch riesige Nester haben, weil die natürlich irgendwie krass irgendwie halten müssen.
Ja.
Kann natürlich auch sein, dass es daran
liegt. Das stimmt,
Genau, aber ich wollte noch ein... Ja, sag du. Ich wollte nur eine... Nein, ich wollte eine Sache sagen, dass die Wasseramsel tatsächlich in den 60er Jahren seltener war als heute. Und das ist auch eine schöne Geschichte, eine schöne oder eine Bestätigung auch von Umweltschutz, weil natürlich haben wir diese ganzen Bäche und Flüsse begradigt und das haben wir alles gemacht und da ist in den 60er Jahren die Wasseramsel auf einen absoluten Tiefstand gefallen. Aber die Wasserqualität in Deutschland hat sich insgesamt verbessert und das ist auch ein schöner Erfolg von den ganzen, von der Umweltbewegung letztlich, auch von der großen Umweltbewegung, die wirklich dafür gesorgt hat. Wenn man sich vorstellt, was früher alles für Abwässer von Fabriken, das deutsche Wirtschaftswunder in den 50er Jahren, da wurde ja ohne Rücksicht auf Verluste gewirtschaftet. Und im Osten, in der ehemaligen DDR, noch krasser. Da ist ja von den Chemiewerken die ganze Suppe in die Flüsse geflossen.
Der Rhein war am Arsch.
Ja, genau. Und im Osten, ich meine, die durch die politische Situation und die Isolation der DDR haben die ja natürlich noch weniger Bock auf Umweltschutz gehabt. Die mussten gucken, dass sie überleben. Und dadurch wurde wirklich in den Chemiewerken in Bitterfeld und überall unten an der Saale und so, das ist unglaublich, was da in die Flüsse geflossen ist. Und da haben wir hier in der Region einen riesigen Fortschritt gemacht. Und haben auch so Arten wie Schwarzstorch und so, die also wirklich an Gewässer gebunden sind, sind ein bisschen, haben sich davon erholt. Und das ist mal eine schöne Botschaft, so wollte ich mal sagen.
Story.
Genau.
Ja, wichtig. Wichtig auch mal die positiven Seiten zu sagen. Nee,
finde ich wirklich. Absolut. Genau, und weltweit ist auch die Wasseramsel nicht gefährdet. Sie kommt allerdings sehr häufig vor in Skandinavien. Das ist so der Verbreitungsschwerpunkt tatsächlich, habe ich nachgeguckt. Liegt natürlich auch da, also daran Norwegen und so, die sind alle natürlich in meiner Vorstellung, ich war nur in Schweden, ich war noch nie in Norwegen, aber in meiner Vorstellung sind da überall sprudelnde Bergbäche.
Ja. Mit, reine rauschende Bergbäche,
ja, bei mir, auf jeden Fall.
Ich mir auch.
Und in Großbritannien übrigens auch, nicht so selten, vor allem im Norden, in Schottland. Und ich möchte jetzt, weil ich ja hier der zuständig bin für die Gedichte manchmal in diesem Podcast, möchte ich ein Poem vorlesen.
Und mach mal ein Poem jetzt.
Und ich bin ja nun wirklich, also du bist ja viel besser in der englischen Sprache, deswegen möchte ich meine Aussprache jetzt schon entschuldigen. Aber ich fand es super schön, es ist von Kathleen Jamie. Sie ist eine schottische Dichterin, die auch super sympathisch aussieht, habe ich eben gesehen. Und diese Dichterin hat ein Gedicht geschrieben mit dem Titel The Dipper. Und ich weiß nicht, was Fichte auf Englisch heißt. Hier steht das Wort Fir, aber nicht wie Fell, sondern mit I, F-I-R. Wie würdest du es aussprechen? Forest of Firs, sozusagen.
Firs.
Firs einfach, nicht. Ne?
Ja, hätte ich jetzt gesagt. Soll ich mal gucken? Egal, ja, mach mal, lies mal vor. Ich gucke so lange.
Fichte heißt es auch gar nicht. Ich glaube, das ist so dieser Nadelwald.
Okay.
Also, ich sag jetzt Firs. Forest of Firs. Aber Firs ist ja auch Quatsch. Naja, meine Lieben, es geht gut los hier mit meiner...
Ist jetzt nicht
mit meinem Englisch. Also, The Dipper. It was winter, near freezing. I'd walked through a forest of firs. When I saw issue out of the waterfall a solitary bird. It lit on a damp rock, and, as water swept stupidly on, wrung from its own throat supple, undammable song. It isn't mine to give. I can't coax this bird to my hand. That knows the depth of the river, yet sings of it on land. So,
ganz, das ganz war's schön.
Finde ich
super
auch.
Passend, weil ich wollte auch über den Gesang reden, weil die Vögel, ich glaube, man hört sie eben nicht so viel, weil man das Wasserrauschen darüber hört. Ich habe gelesen, dass Februar, März gute Monate sind, sie zu hören. Aber sie singen tatsächlich sehr viel, und zwar Weibchen und Männchen.
Ach, interessant.
Und das finde ich total schön. Und sie haben ganz ausgeprägten und also viele Gesangsmelodien. Und ich möchte das jetzt auch mal abspielen, weil sie singen wirklich, es ist wirklich, also es kommt jetzt, es ist so süß und das passt zu diesem Gedicht so gut, ne?
Ach, schön. Ja, ich
also
bin
geht
gespannt.
Los. Leider das, die Kleinsten und Feinsten.
Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt.
Ja, ist das nicht süß?
Vor allem dieses, es hat was von, also ein bisschen entfernt hat es was von der Amsel, so diese, dieses auch dieses, ne, was du auch so magst. Aber ja, es ist einfach, und dieses leise Rauschen im Hintergrund finde ich.
Ja, aber es hat auch so was Liebevolles, weil sie, als würden sie sich unterhalten, so diese kleine, feine. Es hat mich ein bisschen auch an die Sittiche, wenn die so ganz gemütlich in der Sonne sitzen und sich so liebevoll so ein bisschen einfach, also das denke ich mir, weiß ich natürlich nicht, aber so ein bisschen quietschend.
Schwätzen.
Ne?
Quietschend. Und was für eine Ruhe dieser Gesang ausstrahlt, also so. Es ist ja null aggressiv, sondern es ist ja voll, es fügt sich so ein in diesen Bach. Und ich war sofort, in meinem Kopf war ich sofort in so einem Märchenwald mit ganz viel Moos und und so, weißt du? Ach, wie schön.
Ja, friedlich. Friedlich ist es.
Friedvoll.
Und dann versteht man auch, dass die Lady ein Poem drüber geschrieben hat.
Ja, total. Und vor allem wünsche ich mir jetzt noch mehr, und das ist ja echt schön, dass ich das jetzt mal hier sagen kann, ich wünsche mir noch mehr, diesen Vogel mal zu sehen, und werde tatsächlich, ich mache das ja nicht so oft, dass ich irgendwie so eine Art habe mit so einem Ziel und dann losziehe und das gucke und so. Ich weiß, dass es bei uns in der Sächsischen Schweiz, also zwei Stündchen südlich von mir im Elbsandsteingebirge, Nationalpark gibt es da auch, und da gibt es auf jeden Fall auch Wasseramseln, und da werde ich das nächste Mal, wenn ich da bin, mal meine Augen und Ohren besonders öffnen. So.
Ja.
Habe ich und richtig Lust drauf.
Ja, ich komme auch mit, gerne. Ich fand es auch total schön, diesen Vogel kennenzulernen. Es war auch wirklich total zufällig, dass wir auf den gestoßen sind. Und ich habe zu dem Gesang noch was zu sagen, und zwar, weil man die Vögel durch das Wasser oftmals gar nicht hört, habe ich gelesen, haben sie auch eine ausgeprägte Körpersprache, und dieses Dippen, also dieses Knicksen und Augenzwinkern, das sind wohl auch alles Kommunikationsmittel. Das fand ich total interessant. Das heißt, der Vogel, wenn er irgendwo sitzt, kann den anderen Vogel sehen, und scheinbar haben diese Knickser und diese Augen, dieses Augenzwinkern und wahrscheinlich auch die Körperhaltung etc. Alles eine Aussage. Ich habe aber leider das Knicksen, hast du da irgendwelche Info?
Nee.
Aber ist wahrscheinlich einfach ein Kommunikationsmittel, ne?
Ja, die Info habe ich auch, genau. Das haben ja manche Vögel, auch so Jungvögel, also beim Rotschwänzchen beobachtet man das auch, dass sie so hinter den Eltern herknicksen und so und sich so und so auffordern. Also das schon. Ich kann mir auch vorstellen, das, was du sagst, das habe ich auch gelesen, dass das sozusagen Teil des ganzen Erscheinens ist bei der Wasseramsel, dass sie ja natürlich, ja, wenn sie den Weibchen zeigen wollen, hier ist ein gutes Revier, auch damit auf sich aufmerksam machen. Und mit dem Blinzeln übrigens, ich habe gelesen, dass sie nicht häufiger blinzeln als andere Vögel, aber dieses Augenlid ist schneeweiß. Und das sieht natürlich krass aus. Also auch wenn wir das sehen, denken wir, der blinzelt irgendwie häufig und nutzt das als Kommunikationsmittel. Kann ja auch sein. Vielleicht ist es ja auch extra schneeweiß, damit man das irgendwie beim Knicksen gut sieht. Aber das habe ich mal im Tierfilm gesehen, dass die, das wurde dann in Slow Motion aufgenommen und wenn die so blinzeln, ist das Augenlid eben weiß und das sieht natürlich auch krass aus.
Also ja, auf total. Jeden Fall, das macht total Sinn.
Mhm. Ja. Genau. Ja. Ach schön, Mensch.
Ach schön. Du, ich würde jetzt gerne auf die Kultur, weil es ist ja eine wichtige Geschichte und ich hatte eigentlich einen Song rausgesucht, den ich heute abspielen wollte. Ich habe mich aber jetzt für was anderes entschieden. Aber auf der Gut zu Vögeln Playlist bei Spotify könnt ihr auch diesen Song, den ich rausgesucht habe, mehrere Songs, also Dipper ist auf jeden Fall ein Wort, was man häufiger hört in der Musikwelt sozusagen. Aber jetzt werde ich doch was anderes sagen. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, habe ich zu schnell geredet. Also der Song heißt The Little, die Band heißt The Little Dippers und Ach. Der Song heißt Forever. Den wollte ich eigentlich spielen. Das ist ein Song aus den 50er, 60ern, aus der Doo-Wop-Bewegung. Ganz schön, würde dir sehr gut gefallen, Philipp. Tue ich aber jetzt nicht, weil wir haben heute eine besondere Folge, 60 Folgen haben wir jetzt und deshalb möchte ich ein Dankeslied spielen, ein Lied, was du auch kennst, was du auch liebst,
von 60 einer Jahre.
Frau, die du liebst, 60 Jahre machen
wir das. Das klang gerade so.
60 Jahre verheiratet.
60 Jahre gut, nein, 60 Jahre gut zu vögeln, stell mal vor. 60
Jahre, ja, boah, stell mal vor.
Ja, dann machen wir aber auch Fische.
Mit 120.
Ja.
Naja, okay. Möchte ich dieses Lied spielen und zwar ist es von Florence and the Machine.
Ach schön.
Und ich liebe das Lied, ich liebe Florence and the Machine und Philipp und ich haben eine gemeinsame wichtige Erinnerung an diese Frau, weil es war das erste Konzert, wo wir zusammen waren.
Ja.
Frisch im Arbeitsverhältnis und Freundesverhältnis sind wir auf dieses Konzert gegangen in Berlin und hatten beide kein Geld mit. Und haben dann eigentlich die ganzen 2,5 Stunden, die wir da waren, nur überlegt, wie wir an was zu trinken kommen, oder?
Ja, und wir wollten uns...
Wir wollten den VIP-Bereich, was wir natürlich geschafft haben.
Ja, wir wollten dann so auf dicke Hose machen. Naja, das war sehr lustig.
Ja.
Und darüber hinaus aber...
als Tipp, nimmt mal was zu trinken, also nimmt ein bisschen Geld für zu trinken mit auf Konzerte.
Ja.
Das kann ich aber sagen, ja.
Und Florence begleitet... Ja, und seitdem und eigentlich schon immer. Und ich finde irgendwie auch, dass sie super gut zu der Wasseramsel passt.
Ja, ja.
Weil sie hat ja auch sowas. Ich finde, die könnte auch auf einem Stein, in einem Bach, in einem Wald singen.
Sie könnte in einem Bach liegend mit ihren Kleidern, die sie anhat, sich rumwälzen und You've Got the Love singen.
Ja, oder? Ich finde, das ist... Florence and the Machine ist eigentlich, finde ich, als die Wasseramsel als Mensch.
Sie ist eine Wasseramsel als Mensch, finde ich auch. Ja, das stimmt. Sie passt wirklich richtig
gut. Sie passt super gut.
Sie ist spritzig, sie ist schön, sie ist wild, sie ist besonders.
Ja.
Vielleicht ein bisschen zu der Person. Eine ganz tolle Frau. Ich glaube, sie ist 10 Jahre später als ich geboren, nämlich 86. Aus England, hat eine, ich würde sagen, ist mit die bedeutendste Sängerin in den letzten 20 Jahren gewesen, wenn es um Singer-Songwriter und was macht sie? Pop macht sie eigentlich, aber die tritt so in die Fußstapfen von Kate Bush und Stevie Nicks und wird also im gleichen Atemzug genannt und ich glaube, für jeden Musikkenner bei den Namen weiß man schon irgendwie die Tragweite dieser Person. Ne? Also sie hat wirklich eine ganz tolle Stimme, unglaublich viel Kraft in der Stimme, unglaublich viel, finde ich, Emotionen, auch worüber sie singt, wie sie singt, die öffnet sich und wer sie mal gesehen hat live, die ist unglaublich energetisch.
Ja,
tolle Frau, ich bin großer Fan.
füllt jede Bühne mit einer wahnsinnigen Aura.
Ja.
Und dabei ist sie irgendwie, ja, sie ist ja so, ihre ganze Art ist ja total, ja, ich will jetzt nicht sagen, doch, ich sag's jetzt einfach, so ein bisschen feenhaft.
Mhm.
So, deswegen meinte ich auch eben, passt gut in so einen Wald.
Verwunschener Wald, ja.
Mhm. Aber durch diese Stimme und überhaupt füllt sie so, also weißt du, das ist so eine Person, die kann ein Riesenstadion zum Weinen bringen und gleichzeitig könnte sie in so einem kleinen Café singen oder so einer kleinen Lounge und so. Und das finde ich schon super krass einfach. Also es ist wahnsinnig toll.
Sie ist zeitlos, eine zeitlose Sängerin.
Ja,
so wie
Sade,
ne? Wie all die Großen ist sie so ein bisschen zeitlos. Sie ist auch nicht so angepasst, was jetzt die Mode oder ne, wie sie sich gibt und so, sondern die ist eine zeitlose Künstlerin und das
macht
sie ganz besonders.
Freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, höre ich mir gleich mal so ein ganzes Album an nochmal.
Ja, mega.
Lange nicht gemacht.
Ja, absolut. Mega Album gemacht. Wir haben jetzt keinen Vogel gezogen bislang.
Hast du denn einen dabei?
Nee, was daran liegt, dass ich beim Gerd bin und die unsere, ich habe leider die...
Die Box vergessen.
Die Riesenbox, die wir sonst haben. Nein, die Dose jetzt nicht hier.
Dann machen wir den V.
Ja, sollen wir den V machen?
Ja, ich finde es super.
Ich finde das schön, als 61. Folge.
Ja, ist ein super, ich meine, im Buch haben wir auch den Albatros, der nicht heimisch ist. Wir wollen da mal nicht so sein.
Wir wollen so nicht sein.
Und den V habe ich wenigstens schon mal gesehen, nicht wie die Wasseramsel. Zwar nicht in Indien, aber auf der Pfaueninsel. Nein,
ja,
aber
da gibt es auch viel zu erzählen. Es ist ein
total
toller Vogel, interessanter.
Ich bin dafür, Mensch, dann habt also dann nochmal einen schönen Gruß an meine penetrante Freundin, die das eigentlich immer sagt, wenn wir uns sehen. Mhm. Hat sie ja ihr Ziel erreicht. Das freut mich sehr. Dann freue ich mich auch auf den
Grüße
V.
An sie.
Wir mogeln richtig aus. Wir mogeln uns hier auch so ganz langsam aus der Nummer raus, dass uns auch die heimischen Arten ausgehen und wir nicht zugeben möchten, dass wir demnächst anfangen müssen, über Amphibien zu reden in diesem Podcast.
Nein, werden wir nicht. Wir werden noch lange über Vögel reden. Und ich möchte nochmal sagen, danke an alle. Dieses Lied ist für dich vor allen Dingen, Philipp, aber auch für alle anderen. Und danke dir und danke allen, die immer zuhören. Ich bin ganz glücklich und beseelt.
Och,
und dieses Lied spiegelt das, meine Lieben.
Ja. Schön, also das ist ganz meine Meinung, ich sehe es genauso. Danke für die gute Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Also, mach es gut.
Tschüssi. Hier kommt.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems that it's just too wrong. Anything goes, no matter what I do. Now I'm alone, it seems like life is just too much. But you've got the love. You lose, but you've got the love I need to see me through.